Manchmal scheint es, als sei Gott weit weg, Gebete bleiben scheinbar unbeantwortet, Ungerechtigkeit nimmt zu und Menschen fragen spöttisch, wo denn der Gott der Christen sei. So ähnlich erging es dem Volk Israel in der Zerstreuung unter der Gewalt fremder Herrscher. Der Name Gottes wird im Buch Esther kein einziges Malachi erwähnt, und doch entfaltet sich eine Geschichte voller erstaunlicher Fügungen, als würde jemand im Hintergrund leise, aber zielgerichtet die Fäden ziehen. Gerade diese Spannung, ein Gott, der sich verbirgt und dennoch alles lenkt, öffnet den Blick für eine tiefe biblische Wahrheit. Der ewige Gott kann verborgen sein und doch ganz nahe, unsichtbar und dennoch aktiv, schweigend und doch voller Fürsorge. Der sich verbergende Gott, real, lebendig und fürsorglich. Wenn Jesaja bekennt, wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, Gott Israels, ein Retter, dann beschreibt er kein Abwesenheitsgefühl, sondern ein Geheimnis. Gott ist nicht weniger lebendig, nicht weniger wirksam, wenn er sich verbirgt, er handelt nur auf eine Weise, die sich der schnellen Beobachtung entzieht. Für Israel bedeutete die Gefangenschaft scheinbar, Gott hat uns verlassen, unsere Geschichte ist aus der Hand geglitten. Doch dieselben Wege, die wie das Ende aussahen, waren in Gottes Hand ein Werkzeug der Züchtigung und der Bewahrung zugleich. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, heißt es, beides ist nicht gegeneinander ausgespielt, sondern zwei Seiten desselben heiligen Handelns. In der Strenge nimmt Gott uns die Stützen, die uns von ihm trennen, in der Güte hält er uns dabei fester, als wir es wahrnehmen. Esther ist ein liebliches Buch, dessen zentrales Thema die verborgene Fürsorge und die offene Errettung des sich verbergenden Gottes während der Gefangenschaft Israels ist. Gott ist allgegenwärtig und allmächtig, und doch verbirgt er sich. Niemand weiß, wo er ist. Wir müssen erkennen, dass Gott lebendig und wirklich ist, aber dass er sich verbirgt. Er ist ein Gott, der sich verborgen hält. Sacharja öffnet einen schmalen Spalt in diesen verborgenen Raum. Er schildert, wie der Engel des Herrn mitten unter den Exilierten steht, ihre Lage sieht und vor Gott für sie eintritt. Während die Gefangenen sich vielleicht nur als Verschleppte einer Großmacht sahen, war der Herr als unsichtbarer Begleiter in ihrem Lager, betroffen von ihrer Not und innerlich mit ihnen verbunden. So führt die Schrift uns behutsam weg von dem Gedanken, Gottes Schweigen sei Gleichgültigkeit. Oft bedeutet es, dass er auf einer tieferen Ebene sorgt, als unsere Gefühle es mitbekommen. In stillem, ungeachtetem Handeln ordnet er Umstände, schützt vor unsichtbaren Gefahren, bewahrt den Glauben inmitten von Müdigkeit und Fragen. Wer sich so von Gott übersehen vorkommt, steht oft näher an seiner verborgenen Fürsorge, als er ahnt. In dieser Spannung liegt Trost, nichts, was verborgen geschieht, ist ihm entzogen, und nichts, was er im Verborgenen begonnen hat, wird er unvollendet lassen, wenn die Zeit seiner sichtbaren Rettung gekommen ist. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, Gott Israels, ein Retter. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Wer heute unter der Last unerhörter Gebete oder unverständlicher Wege steht, darf sein Leben im Licht des sich verbergenden Gottes lesen, nicht als Summe zufälliger Schläge, sondern als Geschichte eines Retters, der gerade in der Stille treu bleibt. Es schenkt Ruhe, nicht alles erklären zu müssen, sondern sich von dem tragen zu lassen, der im Verborgenen wirkt und zur rechten Zeit ans Licht bringt, was er in Liebe gefügt hat. Gottes verborgene Leitung in Geschichte und Alltag. Die Geschichte kennt große Namen und mächtige Reiche, doch die Schrift legt eine andere Schicht unter diese Kulisse. Über dem Aufstieg des Perserreiches und dem Fall Babels steht eine leise, aber bestimmte Stimme, der von Kyros spricht, mein Hirt, er wird alles ausführen, was mir gefällt. Kyros, Weltmacht und Sieger, wird von Gott mein Hirt und mein Gesalbter genannt. Damit wird nicht der Mensch idealisiert, sondern Gottes Souveränität markiert. Die Pläne der Herrscher bilden nicht die letzte Linie der Geschichte, sie werden von einer verborgenen Hand begrenzt, gelenkt und, wo er es will, umgebogen. Was für Israel wie eine Abfolge fremder Besatzungen aussah, war in der Tiefe eine Abfolge von Werkzeugen, mit denen Gott sein Volk züchtigte, schützte und wieder sammelte. Einerseits gebrauchte Gott die heidnischen Nationen als Werkzeuge, um sein Volk zu züchtigen. Andererseits war der verborgene Gott beim Volk Israel und sorgte für sie. Schließlich gebrauchte Gott das Medopersische Reich, um das Babylonische Reich zu stürzen. Kyros, Der König von Persien wurde sogar Gottes Hirt genannt, einer, der alles ausführen wird, was mir gefällt, und sein Gesalbter, einer, der Gottes Vorsatz dienen würde. Daran erkennen wir, dass der verborgene Gott vieles für Israel auf verborgene Weise tat. Das Buch Esther führt diese große Perspektive in die Intimität einzelner Lebenswege. Die einleitenden Verse beschreiben den Glanz des Ahasveros auf seinem Thron in der Burg Susa. Während die politische Bühne von Festen, Dekreten und Machtgästen beherrscht wird, spielt sich im Hintergrund eine unscheinbare Geschichte ab. Eine Königin wird abgesetzt, ein Erlass zur Suche nach einer neuen Königin ergeht, eine jüdische Waise namens Esther wird in den Palast geholt. Nichts davon erscheint als geistliches Ereignis und doch werden hier die Linien gelegt, durch die Gott später sein Volk vor der Vernichtung bewahrt. Herkunft, Schönheit, der Zeitpunkt von Entscheidungen, sogar menschliche Eitelkeit werden zu Fäden, die er in seiner unsichtbaren Weberei aufnimmt. Für das Leben der Glaubenden heute heißt das, die Wege, die uns klein, zufällig oder schmerzhaft vorkommen, sind nicht außerhalb dieser leisen Leitung. Der dreieine Gott verliert weder die großen Bewegungen der Geschichte noch die verborgenen Kammern eines einzelnen Herzens aus dem Blick. In beidem verfolgt er ein Ziel, dass seine Auserwählten in einem feindlichen Umfeld nicht untergehen, sondern an dem Ort, den er ihnen zuteilt, zu einem Werkzeug seiner Gnade werden. Der von Kyros spricht, mein Hirt, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut, und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Und es geschah in den Tagen des Ahasveros. Wer sich zwischen politischen Erschütterungen, gesellschaftlichem Wandel und persönlicher Unsicherheit wiederfindet, darf in Esther eine Einladung hören, das eigene Leben anders zu deuten, nicht als Spielball und nicht als Nebensache, sondern als Teil einer sorgfältigen Führung, in der Gott große Entwicklungen und kleine Entscheidungen miteinander verknüpft. Diese Sicht nimmt der Angst die absolute Macht und öffnet den Blick für die leisen Spuren seiner Güte im Alltäglichen. Hoffnung für bedrängte Auserwählte in der Zerstreuung. Die Juden in den Tagen Esthers lebten weit entfernt von Jerusalem, eingebettet in die Kultur und Machtstrukturen eines fremden Reiches. Ihre Lage kulminiert in dem Bericht und in jeder einzelnen Provinz, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Den meisten war Sack und Asche als Lager ausgebreitet. Äußerlich gesehen sind sie eine bedrohte Minderheit, ohne militärische Stärke, abhängig von der Gunst eines unberechenbaren Herrschers. Innerlich aber rührt Gott sie an eine tiefe, verborgene Hoffnung, sie fasten, sie rufen, sie trauern, und in diesem Dunkel beginnt die unsichtbare Wende. Dass im Buch nicht ausdrücklich gesagt wird, zu wem sie rufen, unterstreicht das Geheimnis, der Gott, dessen Name im Text schweigt, ist dennoch der Adressat ihrer Klage und der Urheber der späteren Wendung. Seine Verborgenheit bedeutet nicht, dass ihre Not ins Leere geht, sondern dass er auf eine Weise antwortet, die nicht in frommen Formeln, sondern in Geschichte eingeschrieben ist. Das Buch Esther gibt uns einen anschaulichen Bericht darüber, wie der verborgene Gott Israels sich im Geheimen um seine bedrückten Auserwählten in ihrer Zerstreuung kümmerte und seine verfolgten Auserwählten in ihrer Gefangenschaft öffentlich rettete. Der entscheidende Punkt im Buch Esther ist, dass derselbe Gott, der Israel, die Nachkommen Abrahams, als seine Auserwählten erwählt hatte, nachdem er sie in die Gefangenschaft zu den heidnischen Nationen gegeben hatte, für sie zu einem verborgenen Gott wurde, um sich im Verborgenen um sie zu kümmern und sie im Verborgenen offen zu retten. Das ist der Grund, warum in diesem Buch der Name Gottes nicht erwähnt wird, selbst nicht an Stellen, an denen der Name Gottes eigentlich genannt werden müsste. Der Höhepunkt dieser inneren Bewegung zeigt sich in Esthers Antwort, und wenn ich umkomme, so komme ich um. In dieser nüchternen, entschlossenen Hingabe liegt eine Hoffnung, die tiefer geht als der Wunsch nach einem guten Ausgang. Esther stellt sich dem Risiko vor Gott, nicht weil sie die Rettung garantieren kann, sondern weil sie im Verborgenen von dem getragen wird, der sie an diesen Platz gestellt hat. Gleichzeitig arbeitet Gott der sichtbaren Gefahr weit voraus. Mordechai sitzt im Tor, hört Intrigen, Esther hat Zugang zum König, und später werden ihre Erfahrungen in Briefform festgehalten, damit die Juden die Wendung der Geschichte nicht vergessen. Die Hoffnung der bedrängten Auserwählten besteht also nicht darin, dass die Bedrohung gering wäre, sondern darin, dass sie von einem Gott gehalten werden, der ihre Zerstreuung kennt und in ihr schon die Keime der Rettung angelegt hat. Wer heute in einer geistlichen oder gesellschaftlichen Zerstreuung lebt, findet in dieser Geschichte einen stillen Spiegel. Der dreieine Gott teilt die Bedrängnis, erträgt mit, ordnet im Hintergrund und führt auf eine Weise ans Licht, die oft erst im Rückblick erkennbar wird. Wenn Jesaja bekennt, wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, Gott Israels, ein Retter, dann steckt darin eine paradoxe Zusage, Gott kann zugleich verborgen und Retter sein. Sein Rettungshandeln setzt nicht erst ein, wenn alle Schleier fallen, es beginnt lange vorher, im Verborgenen, mitten in Angst, Tränen und Trennung. Diese Perspektive bewahrt davor, die Hoffnung an sichtbare Verbesserungen zu knüpfen. Stattdessen lenkt sie den Blick auf den, der in der Zerstreuung anwesend bleibt, auch wenn Orte, Beziehungen und Sicherheiten zerfallen. So darf die bedrängte Gemeinde, darf der einzelne Glaubende lernen, ihre Tage nicht an der Frage zu messen, wie viel sie sehen, sondern daran, wem sie gehören. In diesem Zugehören reift eine stille Zuversicht, kein Weg in die Fremde und keine Nacht der Trauer ist tief genug, um die geheime Fürsorge des sich verbergenden Gottes auszulöschen. Und in jeder einzelnen Provinz, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Den meisten war Sack und Asche als Lager ausgebreitet. Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden. Und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. In der Spannung zwischen sichtbarer Bedrängnis und verborgener Bewahrung wächst eine Hoffnung, die nicht fragil ist. Wer sich in Sack und Asche der eigenen Zeit wiederfindet, darf sich von Esther zeigen lassen, dass Gottes Rettung oft lange vor dem sichtbaren Durchbruch beginnt. Diese Einsicht macht nicht laut, aber sie macht innerlich aufrecht, getragen von einem Retter, der sich verbirgt und gerade darin treu bleibt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.